Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, Thomas.
Heute haben wir einen Gast oder eine Gästin.
Genau, und die heißt so wie ich. Ist das nicht grausam? Einer, als wenn die einer schon gut genug wäre.
Ja, also mit Nachnamen, denke ich mal.
Genau. Nee, wir haben Nicole Füngerlings zu Gast. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
Ja, mache ich gerne. Genau, also ich heiße Nicole Füngerlings, wohne am Niederrhein. In dem wunderschönen Spargelort Wallbeck, der liegt bei Geldern, ja genau, Thomas ist ja auch, ne, Niederrheiner und so, und wie war das, als wir uns das erste Mal gesprochen haben, hast du zu mir gesagt, den Niederrhein kannst du nicht verleugnen, genau, den kann ich nicht
verleugnen. Nicht verleugnen, ne?
Genau, nicht verleugnen, ne, genau.
Ja.
Und ja, also was soll ich sagen, ich habe 3 Söhne und arbeite als Sterbeamme, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute bei euch sein darf.
Ja, wir hatten mal eine Sendung, einen Podcast 192, glaube ich, die eigene Beerdigung. Also so sterben, wie ich gelebt habe, war irgendwie das Motto. Und einen anderen hatten wir auch noch mal ganz am Anfang, Sinn des Lebens, warum sind wir da? Und irgendwann habe ich mal einen Beitrag von dir in der Zeitung gesehen, aber schon ein paar Tage her, dachte ich, ah, da war doch mal was. Also wenn ich mal so weit wäre oder sowas, dann wünschte ich mir, es gäbe eine Sterbeamme, obwohl ich das Wort vorher noch nicht gehört habe. Hebamme kennt man ja, aber Sterbeamme, klingt jetzt irgendwie, ja.
Ja, erklär mal. Was heißt so weit sein? Also das ist doch die Frage. Also meine Frage ist, was, ab wann bietest du deine Dienstleistung an? Das ist ein bisschen plakativ ausgedrückt. Ab wann kann man dich engagieren?
Ja, also jeder, ne? Ich meine, wir haben ja alle die Diagnose, wir werden sterben, ne? Also ich finde...
Das ist sicher, ja.
Das ist sicher, genau. Also wenn eins sicher ist, dann das, ne? Aber, also Spaß beiseite, wann kann man mich buchen oder anfragen oder wie auch immer? Also im Prinzip ab Diagnosestellung. Also wenn die Diagnose im Raum steht, ja, da
es geht
kommt
zu
was.
Ende oder was?
Ja, und nicht zwingend. Also weißt du, es kann auch sein, dass du wieder ins Leben zurückgehst. Und mein Schwerpunkt sind ja die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und da arbeite ich dann viel auch mit den Eltern, die die Diagnose haben. Und dann sind die Fragen wie, wie sollen wir die mit einbeziehen? Wie viel dürfen die wissen? Kriegen die ein Trauma? Und. Ja, und dann kann ich an sich gerufen werden. Es ist selten, es wird mehr jetzt so, seitdem unser Beruf immer bekannter wird. Meistens werde ich angerufen, wenn jemand gerade dabei ist, quasi, ich sage mal, rüber zu hüpfen, ja, oder schon drüben ist, und dann Beerdigung, Abschiedsfeier und also, Trauerarbeit.
Okay. Also dann ist
um das abzugrenzen, es hat nichts mit aktiver Sterbehilfe zu tun, weil ich als Schweizer kenne das, dass man das auch machen kann, aber es geht nur um die Begleitung von jemandem, der eine Diagnose hat, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und dann kommst du ins Spiel. Also ich kann nicht dich anrufen, wenn ich lebensmüde bin und sage, ich möchte sterben. Hilf mir dabei.
Also ich habe schon so Anrufe. Also ich sage mal, in Deutschland ist das ja ein bisschen anders geregelt mit dieser aktiven Sterbehilfe. Gesetz hat sich ja auch ein bisschen gelockert. Und es ist nicht so wie in der Schweiz. Ich habe schon solche Anrufe gehabt. Aber weißt du, dann ist mehr so die Frage, dann gehe ich auch hin und berate und begleite. Und es ist oft dieses nicht mal zwingend, ich will nicht mehr so, sondern dahinter liegt, ich habe unglaublichen Schiss vor den Schmerzen. Werde ich ersticken? Tut Sterben weh? Ja. Und da haben wir eine ganz wunderbare Palliativunterstützung, eine Palliativversorgung. Und wenn du den Kontakt herstellst und das dann auch besprichst und erklärst, dann ist der Wunsch, gib mir die Spritze, die Tablette oder was auch immer, der wird kleiner. Ich will nicht sagen, dass der weg ist, aber wird kleiner.
Ist es denn so, dass du irgendwie so konfessionsmäßig so einen Hintergrund hast? Ich glaube, Sterbeamme sind ja erstmal so neutral im Prinzip. Gehört das mit dazu, oder habe ich das nur so im Hinterkopf, dass weil man denkt ja immer, man ruft den Pfarrer, wenn es zu Ende geht oder sowas, ne? Das hat man ja so im Hinterkopf, dass man das so sagt. Aber wie siehst du dich da so?
Also ich begleite konfessionsfrei, konfessionslos. Also zu mir dürfen alle kommen, ob mit Gott, ohne Gott, Allah, Buddha, keine Ahnung, wer da im Hintergrund ist, an wen die glauben. Ich habe die immer mit im Gepäck und wer möchte, da packe ich aus und wer sagt, geh mir weg mit dem ganzen Kram, auch in Ordnung. Also da bin ich ganz, wir sagen immer so, also ein Credo in unserer Sterbeamtenarbeit oder ein ganz großer Wert ist auch, mein Gegenüber ist Experte. Ja, also der sagt mir, wie er es sich vorstellt. Und ich gucke dann, kann ich das mitgehen oder nicht. Gibt ja vielleicht auch Dinge, wo ich sagen würde, bin ich raus. Kann ich nicht, will ich nicht oder so.
Sozusagen der Tod ist universal, ne? Universell im Prinzip. Ne? Also wenn es egal welche Konfession das ist. Und das finde ich eigentlich auch irgendwie gut, weil wenn da nur das katholisch oder sowas, dann würden ja alle anderen ausgeschlossen werden.
Und lehnst du auch solche Aufträge ab, die jetzt dir nicht zusagen, weil es dir zu nahe geht oder irgendwas dir nicht zusagt?
Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe und in der Abschlussprüfung war, dann hat Claudia Kardinal, das ist also da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, meine jetzige Chefin, weil ich auch als Dozentin an der Akademie mittlerweile arbeite, die hat mich damals gefragt, Nicole, wo würdest du sagen, mache ich nicht? Und dann habe ich damals gesagt, ich glaube, wenn ich rausfinden würde, da wäre ein sexueller Missbrauch in also an Kindern, in irgendeiner Art und Weise vorgefallen oder, ich glaube, da wäre ich raus. Und sonst wüsste ich nicht, wo ich sagen würde, mache ich nicht. Und da merke ich, ist meine Grenze. Ich habe bisher noch nie so eine Anfrage gehabt. Ich weiß nicht, wie ich dann entscheiden würde. Aber jetzt, wo ich hier so sitze und mit euch rede, wäre das, wo ich sage,
Was ich interessant finde, du bist noch so jung in Anführungszeichen, Jahrgang 75, kann man auf deiner Webseite nachlesen. Und du gehst total entspannt mit dem Thema um, relativ offen und fröhlich. Und weil für viele ist der Tod ja etwas Bedrückendes und da spricht man nicht laut und deutlich drüber. Also ich finde das sehr positiv, weil ich habe auch nichts dagegen. Ich kann auch mit jedem über den Tod sprechen. Aber es ist immer eher ein Tabuthema in der Gesellschaft. Wie gehst du damit um? Ist das nicht schwierig? Oder sind die kommen und wissen, dass sie sterben, sind die schon mal offener gegenüber dem Thema? Oder musst du denen dann auch helfen, da darüber zu sprechen zu können?
Also genau, eine gewisse Lockerheit bringe ich mit, das glaube ich schon. Ich habe keine Angst, will ich nicht sagen, eine relativ geringe Angst dem Thema gegenüber. Und ich glaube, das merkt mein Gegenüber ziemlich schnell, dass ich also wirklich da alles gefragt werden kann, was die auf dem Herzen haben. Und wenn die nicht sprechen können aus irgendeinem Grund, dann locke ich mit Fragen oder ich erzähle, ist mir schon mal begegnet, dann war es damals so und so, finden sie sich da drin wieder? Also dann so zu überlegen, wie kann ich die locken, ne? Um mit mir ins Gespräch zu kommen. Und ich fand ganz gut, ich habe letzte Woche euren Podcast dann gehört, weil ich ja meine Ankündigung auch hören wollte, ich war ja ein bisschen neugierig, ne? Und dann habe ich gehört, nächste Woche haben wir nicht so viel zu lachen, ne? Da kommt eine Sterbeabo. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist ja echt cool. Also ich lache ziemlich viel. Und also ich kann euch sagen, Bestatter haben einen Humor, der ist köstlich. Ja, wenn man schwarzen Humor mag, ist man da genau richtig aufgehoben. Und auch Sterbende können, also ist großartig. Also was ich mir da schon
befreiendes Lachen im Prinzip, ne?
Also du hast da alles, ja. Du hast die Wut und die tiefe Depression und die Traurigkeit und welche, die richtig abgehen und das macht super Spaß dann. Also ja, das ist so, das erfüllt mich, ja. Ich bin ganz erfüllt.
Ja. Ich habe das ja selber, also ich habe meinen Vater durch einen Autounfall verloren, da war ich 16 Jahre alt. Und das ist ja ein bisschen arg früh, ne? Der war gerade erst Mitte 30. Und da kam eine Durchsage, ich war in der Schule, die Gebrüder Füngerlings mal zum Direktor kommen. Ist das eine tolle Art der Ankündigung, dass man da seinen Vater verloren hat? Da waren dann zwei Polizisten da und die haben uns dann nach Hause gefahren. Das war irgendwie, heute weiß ich nochmal, jede Sekunde, was da passiert ist, auch danach. Und da hat uns keiner geholfen. Wahrscheinlich wäre das irgendwie, ich weiß nicht, was damit mit mir passiert ist, aber irgendwie war das wirklich so ein Schlag und alles hat sich geändert mit einem Schlag. Was würdest du da machen oder anders machen?
Auf deine Situation gesehen, meinst du? Ja. Ich würde an die Klassenzimmertür klopfen, den Lehrer herausbitten und sagen, ich würde gerne den Thomas sprechen. holen Sie den mal raus. Also ich würde es nicht über so eine Durchsage machen.
Ja.
Ja, und dann halt diese Schritte weitergehen. Also ich glaube, dass man sich minutiös an dieses Ding zurückerinnert, was passiert ist. Ich glaube, das ist normal und das darf auch sein. Es gehört zu unserem Leben dann letzten Endes. Nur es ist die Art und Weise, wie werde ich da rausgeholt? Und erstmal denkst du ja so irgendwie sitzen sechs oder so, ne?
Und ja, dann, mein Bruder, der gleichzeitig, ne? Also ja, irgendwas genau. War schon komisch. Ne? Genau. Also, die ganze Schule wusste dann auch Bescheid. Das war schon ganz merkwürdig.
Ja, ist schon mehr als schräg, ne?
Ja. Ja. Mhm. Aber wenn du jetzt so eine Situation hättest, also sagst, okay, dann, ja gut, das ist jetzt wirklich so ein abrupter Fall, aber sagen wir so in einer anderen Situation, wie sind denn deine einzelnen Schritte? Du sagst ja, du wärst so ein bisschen spezialisiert in Jugend- und Kinderarbeit. Ja, für die ist das ja, sagen wir mal, ganz weit weg. Ich sag mal, so ein Opa oder Oma, das sind die Ersten, die sterben oder sowas. Ne? Da kann man da schon so ein bisschen drauf vorbereitet werden, weil wenn das irgendwann mal passiert. Aber so in einer anderen Situation gibt es da irgendwie so, ja, Vorbereitungen oder Vorgehensweisen, wie wäre dein Weg dahin, dass man so, es muss ja jetzt nicht nur Kinder betreffen, aber ich würde mich jetzt als Erwachsener wahrscheinlich genauso wohl dabei fühlen, wenn da einer empathisch dabei ist und mir sagt, was denn da gerade passiert und was das für Folgen hat.
Also du meinst, wie man sich eventuell auf so etwas vorbereiten kann? Verstehe ich dich richtig?
Ja, oder wie dein Weg ist, der da Trost spenden kann. Was wäre deine Vorgehensweise oder deine Tipps?
Also es ist auf jeden Fall so, ich gebe dir vollkommen recht, es ist ein Unterschied, ob jemand plötzlich aus dem Leben geht, ja, oder über eine Krankheit. Also wenn du eine Krankheit hast, dann hast du auf jeden Fall Zeit, reinzuwachsen, wenn du es möchtest. Ja? Also es gibt auch welche, die haben die Augen bis zum Ende verschlossen und sagen, Heilung und so. Und das gilt es auch mitzugehen. Also ich bin die Letzte, die da irgendwie sagt, hören Sie mal, ne? Also da läuft aber irgendwie, gucken Sie doch mal und so weiter. Nee, immer wieder vorsichtig. Mhm. Also im Prinzip kann ich dir sagen, ich habe keinen konkreten Plan. Ich habe ziemlich viel und wirklich gute Sachen in der Ausbildung zur Sterbeamme gelernt. Also ich glaube, es ist wichtig, ein gutes Rüstzeug und auch theoretisches Wissen zu haben, um dann in diese Situation hineinzugehen und zu gucken, so was braucht er jetzt? Ja, also wo stehen die jetzt? Am Anfang ist da ist Schock. Da ist Schock, du weißt nicht, was passiert ist. Oder sagen wir mal, du ahnst es vielleicht, ja, aber du hast es nicht in jeder Faser in dir drin, was das letzten Endes bedeutet. Und das ist erstmal Schockversorgung. Und dann wird halt geguckt, wir sagen bei uns immer in der Ausbildung, ist ein Dorf da? Also damit meine ich jetzt nicht Kempen, Walbeck oder so, sondern mit Dorf meinen wir, gibt's Verwandte, gibt's Bekannte, gibt's Freunde, die euch unterstützen? Also, da ich ja nun mal bei den Kindern bin, wer fährt zum Fußball, wer holt im Kindergarten ab? Also, das erstmal diese Grundversorgung.
Ach so, okay. Gesorgt. Die ersten Tage im Prinzip.
Ja. Genau. Und dann wird Stück für Stück geguckt. Und wenn ich also früh drin bin in der Familie, halt auch zu gucken, was braucht's für die Verabschiedung? Ja, also, Sarg bemalen und Urne gestalten ist also fast gängig, wenn ich jetzt in der Familie bin, Verabschiedung vom Verstorbenen, und da ist es egal, wie alt, also da, ich nehme Babys mit, es kommen Hunde, Katzen, alles mit, also da bin ich, also wisst ihr, ich finde so, alle dürfen noch Tschüss sagen, und also ich finde, wenn wir feiern alles und gehen überall hin und so weiter, und wenn jemand tot ist, dann sind wir auf einmal irgendwie alle raus, so. Ja, und
ja. Also melde dich, wenn du was brauchst, ne?
Kommt ja dann Rolle. Ja, genau.
Und also,
ja,
was soll man da sagen?
Was soll man da sagen? Und wisst ihr, die werden sich nicht melden.
Nee. Weil, ich meine, das ist ja so eine Redewendung im Prinzip, ne? Ja. Die, wo nichts hintersteckt. Ne? Ja. Aber wie dann, ich meine, also bei mir war es dann so, dass ich irgendwie ja so zugemacht habe. Ich wusste gar nicht, wie ich darüber reden sollte oder was auch immer. Da haben zwei dann so nach ein paar Tagen, war ich dann wieder in der Schule, dann haben so ein paar geklopft, ja, was ist los oder was auch immer. Ja, da kam die Beerdigung und dann war wieder ein normales Leben im Prinzip. Ich weiß nicht, ob das dann normal war, aber das irgendwie denkt man ja, was passiert denn jetzt? Ne? Und alle waren aufgeschmissen. Also das war wirklich eine ganz verrückte Situation. Und, also dann sagt man ja auch, wenn das so schnell geht, hat das überhaupt noch alles einen Sinn. Gerade als Jugendlicher, wenn man eh so ein bisschen labil, genau, da war ich 16, ne, da hat man ja wirklich ganz andere Sachen im Kopf, ne, als das sind sozusagen die Eltern sind sozusagen feste Konstanten und wenn da einer wegfällt, dann ist eine Säule weg. Also das war schon echt merkwürdig. Also da, ich glaube, da sollte man sich viel eher drüber Gedanken machen, auch als Eltern, dass man das jederzeit passieren kann, dass man da wenigstens so ein bisschen, ja, wie du sagtest, aus der Tabuzone rausholen, ne, dass das einfach. Ja, also ich habe mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr damit befasst und sage, Mensch, das gehört dazu und das kann, muss auch nicht das Ende der Welt sein. Also das war, ja, also war schon, ja, ich war schon ein bisschen ergriffen jetzt.
Ich glaube, es ist halt schon ein Unterschied, ob du alt bist und irgendwann dann das Ende kommt oder wenn es plötzlich aus dem Leben gerissen wirst. Das ist schon ein großer Unterschied, weil du kannst ja nicht deinem Kind sagen, irgendwann sterbe ich, es könnte morgen sein.
Ja, stimmt.
Und den dann auch vorzubereiten, ne? Das ist natürlich schwierig. Mhm. Also kann man schon machen wahrscheinlich. Also was empfiehlst du, Nico? Also mit Kindern sicher über den Tod sprechen, das ist klar. Du hast auch ein Buch geschrieben zum Thema, das habe ich gerade gesehen bei Amazon, das ist von Zielgruppe 5 bis 8 Jahre alt. Also da sprichst du wahrscheinlich eben Kinder an und das ist wahrscheinlich eine ganz andere Sprache als mit Erwachsenen, oder?
Also das Buch, was ich mit dem Martin Kreuz zusammen gemacht habe, ist wirklich ein Praxisbuch. Also wirklich vom letzten Atemzug bis zum fertig gestalteten Grab. Also da sind die ganzen Schritte erklärt, wie sieht ein Überführungswagen aus, wie sehen Särge aus, Urnen, wie wird ein Grab ausgehoben. Ja, wir haben auch eine Verstorbene mit in dem Buch, weil wirklich Verstorbene können ganz schön aussehen. Also die haben, ich finde, die haben was ganz, was Heiliges, finde ich. Und manchmal ist wirklich auch, das erlebe ich bei Kindern, es ist ja nicht mein Kind, wenn ich da stehe. Und ich gucke natürlich mit einem anderen Blick drauf. Und ich finde, es hat was Zauberhaftes, was Magisches, so, ja. Also wirklich da den Schrecken so zu nehmen. Deswegen haben wir auch die Verstorbene mit in dieses Buch genommen. Und wir hatten wirklich viele Verlage, die Interesse hatten und auch namenhafte. Und die haben gesagt, wir legen das auf, wenn ihr die Tote rausnehmt. Und dann haben wir gesagt, naja, genau das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch gucken, dass Tod kann schön aussehen. Also kann ästhetisch sein, ja? Also nicht diese zerfetzten Leichen da aus dem Fernsehen, aus den Nachrichten und so weiter.
Ne? Das ist ja nicht der Normalfall, ne?
Ja, ja, und wie kannst du auch nochmal auf deine Frage, Thomas, wie kannst du dich darauf vorbereiten? Ich finde, das Leben bietet uns alltägliche Abschiede. Ja, also wie gehe ich damit um, wenn mein Kind den Kindergarten verlässt? Das ist ein Abschied, ja. Wie mache ich es, wenn die in die Schule gehen für mich? Ja, dann lasse ich wieder ein Stück los. Also so zu gucken. Wie ist es, wie gehe ich damit um, wenn ich zum Beispiel eine Arbeit verliere? Oder Liebeskummer? Oder ein Haustier stirbt? Also im Prinzip wirft uns das Leben Abschiede ständig vor die Füße. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um?
Ja, eigentlich ist das Buch ein Aufklärungsbuch zum Thema Tod. Habe ich es richtig verstanden?
Genau, den ganzen Abschiedsprozess rund um Beerdigung. Weil oft komme ich in Familien rein, da ist Mama oder Papa gestorben und die erste Frage der Kinder ist, wo ist die Mama? So. Und dann habe ich nach Büchern gesucht und die waren alle so verklärt, gemalt, so schön mit Aquarellen.
Engelchen.
Und, ne? Engelchen, ganz zauber, also ganz zauberhafte Dinge gibt es da. Und ich merkte immer so, nee, dann gehst du mit denen in die Leichenhalle und da ist nichts mehr aquarellig. Ja, da ist, also da ist die Kühlung und da stehen vielleicht Plastikblumen, irgendwie unechte Kerzen, weil du darfst ja nichts Echtes mehr anzünden und so weiter. Und deswegen habe ich gedacht, echte Fotos. Und so ist das Buch entstanden.
Ja, ich glaube, ich wurde nicht über den Tod aufgeklärt in einer Art und Weise, dass man es versteht. Das ist also sachlich und direkt. Das ist schon noch interessant. Das finde ich wichtig, dass man das macht, ja.
Ich finde das auch interessant, was du sagst, dass man das auch auf alle anderen Situationen auch übertragen kann. Das habe ich so vorher noch nicht so bedacht. Ne? Klar, wenn man eine Trennung hat oder wie gesagt, wenn es das Haustier ist, ne, das sind ja auch alles kleine Tode im Prinzip. Ne? Also das fand ich ein ziemlich gutes Bild, so dass man ne, das dann irgendwie dann halt einen Ticken größer macht, weil es halt ein Mensch war oder vielleicht noch ein nahestehender Mensch. Ja, finde ich interessant. Wie bist du denn dazu gekommen, das so zu werden?
Du meinst die Richtung Sterbearme, also da rein zu
Ja, es ist ja nicht so, dass es Berufsberatung gibt, wir brauchen am Niederrhein noch Sterbearme oder sowas.
Nee, genau. Ja, also wie ist das im Leben? Ne? Also ich habe 2007 innerhalb kürzester Zeit ziemlich viele Leute verloren. Die waren jung, alt, plötzlich Krankheit, also alles so, was der Tod im Rucksack hat, hat er uns mal eben vor die Füße gelegt. Und ich hatte keine Angst, sondern eher so, irgendwie komisch, ne? Hast du das so oft? Und ich eine Faszination, so würde ich es bezeichnen, und unglaublich viele Fragen. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Das hat dann nochmal 5 Jahre gedauert, bis ich auf die Sterbearme-Ausbildung gestoßen bin. Und dann hatte ich ein Telefonat mit Claudia und dann sagte die zu mir, sieht da meine Vorwahl und sagt, wo kommst du her? Ja, ich sag so und so, werden sie wahrscheinlich nicht kennen. Und dann sagt die zu mir, naja, in 2 Wochen starte ich in Duisburg mit einer neuen Ausbildungsgruppe. Da habe ich gedacht, ja komm ey, also da springst du jetzt rein. Ne? Ja, und so ist das gekommen. Ja.
Ja. Ja. Und was machst du, wenn jetzt, sag mal, ganz nahe Bekannte oder du bist ja wirklich, das ist ja sag mal, nicht ein riesiges Gebiet. Ne? Also man kennt ja im Prinzip Niederrhein, kennt da ja fast jeden. Wenn da wirklich da jemand ganz Nahes dran kommt, ist das dann genauso leicht für dich oder ist das dann, kannst du sagen, nee, das muss jemand anders machen?
Also Claudia hat mal gesagt, ich kann alle begleiten und alle dürfen auch um mich rum sterben, das mache ich gut, nur meine eigenen bitte nicht.
Also.
Und also da bin ich auch, da zerfließe ich auch und da bin ich traurig und da bin ich wütend und ich habe vielleicht eine Idee, wie ich ein bisschen schneller rauskomme, so, oder wie ich meinen Kopf über Wasser halten kann, ohne abzusaufen und trotzdem lieber nicht. Also dann lieber jemand, der von außen kommt und mit rein drauf schaut.
Ich glaube, das ist ja auch dein Privileg im Prinzip. Ne? Du bist auch von außen und machst das Ganze leichter. Ne? Ja. Also du hilfst ja da, also das glaube ich schon, dass man da, auch wenn man da so im tiefen Loch drin ist, dass man einem Fremden, also Fremden, Empathischen viel eher wahrscheinlich alles erzählt und sein Herz ausschüttet und diesen Weg dann geht.
Ja. Also ich habe mal, ich hab mal ein Kind gehabt, da war der, ist der Bruder gestorben. Und dann kam der irgendwie nach einem guten Jahr zu mir in die Beratung. Und dann haben wir gesprochen. Und jetzt können die Zuhörer und Zuhörerinnen mich nicht sehen. Aber der sagte dann zu mir, endlich guckst du mal nicht so. Sondern also so traurig und so bedrückt. Ja. Sondern ich bin dem offen begegnet. Und mit allem, wie ich bin. Und auch mit Lachen und mit Traurigkeit und so. Und ich glaube, das macht auch nochmal den Unterschied. Ne? Dass du einfach anders rangehst.
Ja. Ja, das habe ich mit der Arbeit mit handicapierten Menschen gesehen. Du musst die eigentlich ganz normal betreuen oder ganz normal nehmen und erst dann, wenn sie an eine Schwelle kommen, wo sie nicht weiterkommen, hilfst du ihnen ein Stück und dann lässt du wieder ganz normal zu, was sie machen und musst sie nicht bemuttern. Die musst du ganz normal behandeln, das ist wahrscheinlich das Beste.
Absolut. Also ich sag mal Fürsorge, ja. Ne? Und also da bin ich so, Maria Montessori hat gesagt, hilf mir es selbst zu tun. Also ne, ich bin da und gebe die Ideen, ob die richtig für dich sind, keinen Plan, da gucken wir dann. Und letzten Endes, ich habe schon mal ein bisschen eine andere, eine frechere Sprache vielleicht, den Arsch vom Sofa musst du selbst hochkriegen. Ja? Also mehr, ich bin da und berate und begleite und kann auch standhalten. Also ich bin da, glaube ich, ziemlich krisenerprobt mittlerweile. Und trotzdem musst du selbst losgehen. So.
Wir hatten ja das Thema auch schon mal, die eigene Beerdigung. Hast du das für dich auch schon mal so ein bisschen durchgeplant im weitesten Sinne?
Ja, habe ich. Okay. Ich hätte gerne einen Namen, nur meinen Namen. Der soll irgendwo stehen. Und wenn es nur eine kleine Plakette ist und den Rest dürfen die anderen entscheiden, habe ich nichts mehr mit an der Brause. Ob mit Grab, ohne Grab, was weiß ich, Urnen, Reihengrab. Also meine Vermutung ist ja, der Körper ist mir dann ziemlich egal. Und ich bin dann in anderen Sphären und dann vertraue ich darauf, dass meine Jungs jetzt schon gut surfen.
Obwohl du denen ja eine Last auflegst, ne? Also als ich das mir für mich mal alles aufgeschrieben habe, also Testament und Verfügungen, Sterbeverfügung und wie das alles so war, da war ich total erleichtert danach. Und ich dachte mir, Mensch,
So ist das mit dem Netz, ne?
Jetzt ist er gerade eingefroren. Ich stelle in der Zwischenzeit mal eine andere Frage. Was konntest du von den Sterbenden lernen? Geben die dir irgendwas, was du für dein Leben brauchst oder brauchen konntest?
Ja, absolut. Immer wieder zu überprüfen, will ich das noch, wo ich gerade bin? Ja oder nein? Immer wieder, immer wieder. Also so, ich sage jetzt nicht 24/7, aber so Themen, die schon ziemlich mein Leben durchschütteln, immer wieder neu zu gucken und mich neu aufzustellen. Ja. Ja.
Kannst du deine Frage nochmals wiederholen, Thomas? Was ist eingefroren vorher?
Wie habe ich angefangen? mit meinen eigenen Geschichten. Also ich glaube, dass ich da eine unheimliche Last von meinen Kindern oder Angehörigen genommen habe, wenn ich das schon einigermaßen ausformuliert habe. Also das, wenn du sagst, du selber macht ihr mal, finde ich das echt schwierig. Klar können die es hinterher anders machen. Ich habe auch gesagt, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Aber ich habe für mich jetzt im jetzigen Zeitpunkt entschieden, dass das so und so und so und so gemacht wird. Ne? Also die Details stehen ja dann im Testament drin. Oder kann ja auch jeder vorher schon reingucken. Aber das fand ich jetzt, weil du gesagt hast, lass die mal machen. Die Alte ist jetzt fertig.
Ja, genau, die Alte ist fertig. Ne? Also weißt du, was ich habe, Thomas? Ich habe ein unglaubliches Vertrauen. Ich habe ein unglaubliches Vertrauen, dass die das gut schaffen. Guck mal, wir sind ja 24/7 in dem Thema hier. Also meine Jungs gehen damit um, als, ich weiß nicht, ihr habt fotografiert, ja? Für euch waren Fotos Thema, für uns ist der Tod Thema. Und mein Mittlerster wird Bestatter. Und ja.
Ach so, also, ach Gott. Ne?
Ja, genau.
Also, mehr geht ja gar nicht.
Mehr geht gar nicht. Und weißt du, was cool war? Ja. Ich weiß noch, da war der irgendwie so, wie lange ist das jetzt her? Ich sag mal so 4, 5 Jahre, vielleicht auch 6. Ja, da war der so 9, 10 Jahre alt, genau. Da saß er am Küchentisch und dann sagte er zu mir, Mama, ich muss dir was sagen. Ich sag, was ist los? Du baust das alles auf mit der Sterbeamt und du machst das alles. Ich will nur, dass du weißt, ich werde das niemals übernehmen können. Das ist mir zu traurig. Und jetzt wird er Bestatter. Und das finde ich irgendwie so, ja, so eine lustige Fügung, ne? Die da irgendwie war.
Ja, hat er zu viel. Hat er zu viel 7 Feet Under geguckt oder uns?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der merkt meine Begeisterung. Und der hat auch einen ganz besonderen Humor. Und ja, Bestatter sind halt schon ein lustiges Völkchen. Ne?
Gibt's denn viele davon? Also ich müsste jetzt wirklich googeln, wer da in meiner klar, die Hospize, die haben ja da alle Adressen. Du ist ja dann präsent, wenn der Fall dann eintritt. Aber so wie dich jetzt hier, was weiß ich, würde ich ja schon fast jetzt damit reinschreiben und sage, ne, mach das mal, wenn ich so weit bin. Fände ich irgendwie cool. Also sag mal, diesen Aspekt noch mit da reinzunehmen, dass man das noch viel weiter denken kann und ja, auch wahrscheinlich entspannter. Und das finde ich echt bemerkenswert an dir. Also dass du da, ja, das ist halt so, aber in vielen hackt da diesen Kasten so rund um den Kopf, ne, das ist so weit weg, will ich nicht, hat nichts mit mir zu tun. Ne? Und irgendwann kommt der Einschlag und dann stehst du da und weißt nicht, was du tun sollst. Ne? Mhm. Ja.
Und ist auch in Ordnung. Also, ne, also ich finde, ja. Also ich finde, wenn du dich nicht damit beschäftigen willst, ja Gott, ich für Steuern, ich bin froh, dass ich einen Steuerberater habe, da befasse ich mich auch nicht mit, ne? Also von daher große Freiheit. Große Freiheit.
Ja, aber was empfiehlst du jetzt Menschen wie Thomas und ich? Wir sind beide zwischen 50 und 55. Irgendwann sterben wir. Gibt es irgendwelche Vorkehrungen, die man treffen kann, damit der ganze Prozess nachher dann einfacher wird oder die Angehörigen das besser verkraften können?
Also ich glaube, es ist schon wichtig, wie du gesagt hast, Thomas, dass die Angehörigen schon wissen, also ich finde eine Erdbestattung nicht so schön, ich würde lieber kremiert werden. Ja, also das wissen meine Jungs auch. Ob die sich letzten Endes daran halten, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Wie gesagt, ihr kennt ja meine Einstellung dazu. Also ich glaube, ein offener Austausch. Also gar nicht so hochhängen und auch nicht irgendwie sagen, wir setzen uns jetzt alle an den Tisch und besprechen das jetzt, sondern ja, mein Gott, keine Ahnung, wenn er dran ist oder wenn er irgendwie sagt, hör mal, ist mir gestern in den Sinn gekommen, ich habe mit Nicole da so ein Ding gemacht. Ich habe da mal eine Frage. Ne? Also so, ich finde, spielerisch, also so diese, das Thema ist eh schwer. Und wenn ich diese Schwere noch reinlege, dann komme ich ja gar nicht mehr hoch. Ne? Mhm. Also so, das würde ich euch empfehlen. Also,
ich habe einfach diese Checkliste, bin ich da durchgegangen und ja, da kann man fast nichts auslassen. Das ist da wirklich voll schematisch, ist man da durchgegangen. Ja. Und ja, weil ja am Ende doch jeder weiß, es kommt so, kommt der Tag.
Mhm. Ne? Ja. Ja, ich kann ja jetzt nicht mit der Checkliste zu meinen Eltern gehen und sagen, du, ich habe da ein paar Fragen.
An euch Eltern.
An euch Eltern.
Das müsste
ja
gehen.
Vom Sterbenden ausgehen.
Oder aber der, da aber vielleicht dann, sind die dann auch dankbar drüber, wer weiß.
Manchmal ist das eine Erlösung. Ja.
Stimmt. Mhm. Ja, die sagen immer, ist nicht und wollen es nicht wahrhaben. Aber am Ende bist ja du derjenige, der, ne, zusammen mit deinem Bruder dann, der dann da vorsteht. Ich bin mir ziemlich sicher, glaub, wenn mir das irgendwann zugetragen wird, ich glaube, da wäre ich fast dankbar drüber, ganz ehrlich. Ich sage, ja klar, machen wir jetzt. Ne? Immer weiter weggeschoben. Ne? Bei meiner eigenen Mutter ist auch nicht mehr die Jüngste, aber da, ich weiß nur ganz peripher, was die eigentlich machen will. Und ich glaube, jetzt ist der Anlass, wo ich mal sage, ne, die wohnt ja nicht um die Ecke, die wohnt ja in Neuseeland. Was mache ich denn überhaupt, wenn es mal so weit ist, ne, wenn du da nicht mehr weiter kannst oder was auch immer. Ne? Das ist nie zu Ende besprochen worden. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht empfehlenswert, dass man da mal ein bisschen genauer drüber redet.
Und manchmal senden die Leute auch Signale, also dein Gegenüber. Ich sag mal zum Beispiel, ich denke gerade an, also meine Oma und ich sind sowieso ganz offen im Austausch immer. Nur die, ich höre das bei anderen älteren Menschen auch, dass die so sagen, hör mal, ich sortiere schon mal alles, ne? Du weißt ja. Mhm. Und das ist eine kleine Tür, die geöffnet wird und wo du aufspringen kannst und sagen kannst, wie meinst du denn das jetzt, ja? Und dann gibt's die sagen, dauert noch. Weil die sind dann irgendwie 86, du stirbst, noch nicht, ne? Ja. Ja, und dann werden die nicht gehört und dann fühlen die sich ja auch, weiß ich nicht.
Ja. Tja. Mann. Ja, schön, dass du heute Zeit gehabt hast, ne? Nicht, dass da wieder irgendwas passiert. Wie ist das denn da, wenn du da mitten in der Nacht, ich meine, die fallen ja, die kannst ja nicht einplanen, ne, das, was du machst, ne? Also vielleicht ein bisschen, nee, eigentlich nicht, ne? Also wie sieht denn so eine Woche bei dir aus? Mal eine Woche gar nichts, zwei Wochen gar nichts und dann vier hintereinander oder irgendwas?
Genau, nee, jede Woche voll und spontan. Also ich arbeite auch mit dem Opferschutz zusammen, hier bei uns im Kreis Kleve. Und wir haben da so ein Projekt und da ist es dann so, wenn dann plötzlich und unerwartet, also wenn ein Mord war oder ein Unfall oder ein Suizid, dass dann halt gefragt wird, wer hat Zeit, dann wird bei uns im Netzwerk gefragt, wer kommt mit und dann bist du dabei, ja, wenn du Zeit hast und springst mit rein. Also ich sage immer, meine Jungs haben mal zu mir gesagt, bist du die Sekretärin des Todes? Und dann habe ich gesagt, naja, Termine mache ich jetzt nicht für den, ne? Aber vielleicht gehe ich raus, wenn der einen Termin für mich hat, ne? Also so, ich kann planen und kann doch nicht planen, ne? Also so, hat alles.
Ich habe keine Festung. Ein guter Folgentitel, die Sekretärin des Todes.
Ja. Ja, genau.
Bist du denn auch immer alleine oder kann es auch sein, dass du jemanden mit dabei hast? Also Partner oder wie auch immer, wo du gerade sagtest hier, ich sag mal Zugunglück, da wenn da, also gut, das ist jetzt Extremfall, aber dass du sagst, Mensch, das ist zu viel, da muss ich selber auch Hilfe bekommen.
Ja, also ich sag mal zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, da bin ich in eine Schule gerufen worden, da war ein plötzlicher Tod eines Erziehers aus dem offenen Ganztag, also der da so eine Betreuung mit macht, ne, mittags. Und da bin ich alleine reingegangen und also unglaublich, was da los war. Also weißt du, ich komme auch in Situationen rein, die ich noch nie hatte. So, und da war so eine Situation. Und dann habe ich überlegt, okay, du bist jetzt alleine, ja. Also wer ist hier irgendwie noch ansprechbar? Da habe ich geguckt, die Erzieherin kannst du nehmen. Du gehst jetzt mit den Kindern raus, du kümmerst dich ums Essen. Also dann guckst du, wie kannst du dir dein Team dann zusammen puzzeln? Und ich habe aber auch Kollegen, eine ganz liebe Kollegin, die bei den Maltesern arbeitet, bei meinem Malteser Hilfsdienst, die haben ein größeres Team und die können dann auch mit mehreren, mit Ehrenamtlichen, also ich sag mal, an sich, ich bin alleine mit mir unterwegs und habe das bis jetzt noch ganz gut gewuppt gekriegt alles. Ja, habe ich immer gute Unterstützung gehabt, wo auch immer.
Ja. Ei, ei, ei.
Hast du noch Angst vor dem Tod oder ist das dann komplett weg?
Hat mich eine 15-Jährige letztens auch gefragt. Guck mal, du bist ja immer mit dem Tod in Verbindung. Stirbst du leichter? Hör mal, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, das wäre ziemlich vermessen zu sagen, hab keine Angst. Ne? Ich meine, ich habe ja 3 Kinder und so Gott will oder die Göttin, werde ich vielleicht mal Oma. Und da weiß ich auch nicht, ob ich so viel Bock habe, die hier alle zu hinterlassen. Ne? Also wird ja vielleicht, möchte ja alt werden, aber keine Ahnung. Ne?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ist ja der Spruch, ne? Alt werden wollen sie alle, sterben ja. Wollen sie nicht, ne? Also eh nicht.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Genau. Ich weiß es nicht.
Ja. Mann. Nee, finde ich echt vielfältig, was du da machst. Ne? Also von, das ist ja viel mehr als, ich am Anfang dachte, ja, das ist die, die eine Grabrede hält oder sowas. Nein, das ist ja sozusagen nur diese eine Stunde, ne? Aber das ne, davor und danach. Ne? Und dann kommen ja auch Situationen, die, sag mal, immer wieder das hervorrufen oder sowas, ne? Wenn Familienfeste sind oder Weihnachten oder sonst was, ne? Wenn da plötzlich die Oma fehlt oder der Vater oder was auch immer. Ne? Dass man das so, ja, zum Bestandteil des Ganzen macht und das Ganze dann besser versteht. Ich glaube, wenn man es einmal so durchgemacht hat, dann ist man selber auch besser vorbereitet. Also finde ich eine ziemlich wichtige Aufgabe, die du da hast, die gar nicht so im Bewusstsein ist. Also finde ich schön, wenn du da ein bisschen dazu beiträgst, ne? dass da Menschen gibt, die sich echt damit auskennen. Und da ist keine Frage zu blöd wahrscheinlich. Ne?
Wirklich keine. Nein. Nee.
Ja, und ich finde interessant, dass du das eben nicht nur für alte Menschen machst, wo vor allem, also wenn man jetzt denkt an Sterbebegleiter, habe ich zuerst im Kopf, ja, so 70 bis 100, aber du machst das für die ganze für alle Bevölkerungsgruppen. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Interessante daran, dass das sind ja wieder die ganz andere Fragen, ganz andere Probleme oder Herausforderungen, je nach Alter, dass du das entsprechend auch so mit denen richtiger besprechen kannst.
Ja, und ist auch mein Schwerpunkt. Also die Kinder und Jugendlichen. Ne?
Mhm. Hast du gesagt. Ja, und das sagen dann die Menschen, mit denen du erzählst, wenn du jetzt jemanden dich fragt, was arbeitest du, ist da eher, sind die Leute eher interessiert oder ist es eher abstoßend? Weil das ist ja ein Thema, da spricht man nicht gerne drüber. Also ich habe eben kein Problem, aber ich denke, das ist...
Ja. Also wenn ich viel Lust habe, mich zu erklären in meiner Arbeit, sage ich, ich arbeite als Sterbeamme. Wenn ich nicht so viel Lust habe, mich zu erklären, sage ich, ich bin Sterbe- und Trauerbegleiterin und dann ist sowieso direkt Ende.
Okay. Ja, also, oder Seelsorger, also, kann man ja auch sagen, ne? Oder?
Ja, und dann sage ich, kann ich mir nicht vorstellen, kann ich nicht und so. Und dann sage ich immer, boah, ich könnte nicht in der Bank arbeiten. Ne? Also ich und Zahlen geht gar nicht. Ne? Also so ist auch großartig, jeder hat doch seinen, also im besten Falle seine Berufung, indem er. Ja,
Talent oder sowas, ne?
Ja, genau.
Ach, guck mal. Ich habe keine Frage mehr, aber es war sehr, sehr interessant, mit dir zu reden. Also fand ich echt klasse. Und mit dieser Art, die du hast. Ne? Also gut, wir Niederrheiner, wir erkennen uns schon am Idiom. Wir nehmen wahrscheinlich eh nichts zu ernst. Ne?
Aber ja, wie ist das? Ist er Hans-Dieter Hüsch, ne?
Ja. Der Niederrheiner an sich, ne, hat immer noch, wie war das, eine Gegenfrage, ne, oder? Ne? Wie muss es? Ja, egal.
Uns jetzt. Aldert.
Ja. Thomas, hast du noch was?
Nee, ich habe keine Frage mehr. Ich bin, ich bin erstaunt, dass das so, ja, einfach deine positive, also ich habe jetzt nichts erwartet, aber ich denke, wenn man jetzt dich kennenlernt und nicht weiß, was du arbeitest und raten müsste, da käme kein Mensch darauf, dass du Leute beim Sterben begleitest. Also das ist einfach so eine Wahrnehmung.
Könnte auch nette Lehrerin sein oder sowas, ne?
Genau. In Schulen bin ich auch. Ja, in Schulen bin ich auch zu dem Thema präventiv. Ja.
Natürlich. Ja, kommt ja oft genug vor. Ich glaube, da die Sterberate bei den Jugendlichen ist ja extrem hoch, ne? Also die, weil die so wild da sind, ne?
Ja, Suizid ist wirklich ist Thema, ne?
Ja, und wie machst du, also was gibt es da für Argumente, dass bei Kindern Suizid keine Lösung ist? Oder was gibst du dafür? Musst du die Leute irgendwie ermutigen, dass das Leben einen Sinn hat? Was machst du da konkret?
Ja. Also dem Leben einen Sinn geben, das ist natürlich, ist ja oberstes Ziel. Ne? Also ich finde, also manchmal weiß ich den selber nicht. Ne? Da denke ich so, hat das mal einen Sinn? Ist der gerade noch da oder wo ist er denn? Ne? Und das ist wirklich ganz akribisches Puzzeln und Rauskitzeln des Sinns. Also den kriegst du nicht auf Schnipp Fingerschnippen oder auf Knopfdruck. Da bedarf es echt einer guten Beratung und Begleitung.
Ja, dann ist vielleicht hilft ja dein Buch dabei, ne?
Bitte nochmal.
Dann hilft doch dein Buch vielleicht dabei, ne? Hast es ja schon mal systematisch alles aufgearbeitet im Prinzip.
Da siehst du auf jeden Fall, was dir am Ende erwartet, ne?
Ja.
Ja, und wisst ihr, ich sag denen immer, also dann sagen die, ich sag, wieso Suizid? Und dann sagen die, naja, dann ist doch alles so leicht. Und dann ist doch alles vorbei. Und dann habe ich gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass es was nach dem Tod gibt, weiß ich ja nicht, wie du darüber denkst, ne? Und du schwirrst mit 17 rüber und die sagen, ey, hast du sie nochmal alle? Ja, also du bist noch nicht dran. Und ich sag, und wenn, mir hat mal eine 17-Jährige gesagt, wenn der Scheiß da drüben weitergeht, ja, ich sag, genau, ne, dann hast du die Arschkarte, ne? Also das ist dann.
Da hast du viel schöner zu Hause, ne?
Ja, möglicherweise, ne? Also ich sag, dann drehst du vielleicht nochmal eine Runde, ne, wenn wir vom Buddhismus ausgehen und dann musst du nochmal irgendwie hier. Also wenn man davon, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, keine Ahnung. Aber also versuchen wirklich auch, also ich versuche auch mit einem Stück Humor ranzugehen in dem Ganzen. Ne?
Ja.
Und der Sinn ist dann Oberziel.
Ja. Ja, moralisch oder sowas, da kommst du ja eh nicht weiter in so einer Situation. Ne? Gott, ne? Also, ne? Denk mal an deine Eltern oder was sollen die Nachbarn denken? Ne? Also.
Ja, genau. Das sind ja so typische Sprüche, ne?
Ja, genau. Mann.
Aber kriegst du dann alle wieder auf den richtigen Weg oder gibt es auch solche, die du dann nicht überzeugen kannst? Also wie hoch ist die Erfolgsrate bei Jugendlichen?
Ja. Wie hoch die Quote ist, meinst du? Aha. Also ich behaupte ziemlich hoch.
Ja, okay. Denke ich jetzt auch, schon. So wie du da redest und konkret gezielt Fragen stellst, wo der andere dann selber überlegen muss, was mache ich da eigentlich? Ja.
Also ich habe, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich habe letztens eine Begleitung gehabt, die war großartig. Also da waren viele Jugendliche, die halt in einer Wohngruppe lebten und da war ein Suizid in der Wohngruppe. Und das Spannende war, das ist dann hinterher rausgekommen, wisst ihr, die trauerten, ja, es ist schlimm, dass diejenige verstorben ist. Und dann kam auf einmal hoch, ey, scheiße, ich wurde von meinen Eltern nicht geliebt und ich bin nicht gewollt und ich habe nicht Familie im klassischen Sinne, so archetypisch irgendwie Vater, Mutter und, ne? Und das wurde betrauert. Und das war so, also wirklich großartig, was da rausgekommen ist, die gesagt haben, wir wollen da weiter gucken. Also wie ist das mit den Abschieden? Wir wollen auf diese Trauer gucken. So. Und eine sagte auch, immer, vielleicht ist das die Lösung. Und da kriege ich natürlich so Ohren und denke, nee. Und die hat auch gesagt, ja, die Art und Weise, wie ich da war, diese Stunde, um den Suizid aufzufangen, hat die angespornt, angepickt zu sagen, komm noch mal und wir gucken noch mal. So. Und jetzt machen wir da so ein Projekt. Ich bin mal ganz gespannt.
Ja, das ist ja nicht nur irgendeine Session, sondern es geht ja ein bisschen weiter. Ja. Ne? Also wenn einer so in Schwierigkeiten ist, dann musst du dann wahrscheinlich jede Woche mal dich melden oder sowas. Ne? Wie ist denn jetzt oder wie ist der Stand oder was geht in dir vor? Ne?
Ja, und doch auch, dass das so ein Tabuthema ist, dann gibt es immer Aufklärungsarbeit zu leisten und es wird immer gestorben und es ist immer ein Thema. Also es ist noch lange, die Gesellschaft ist noch lange nicht so weit, dass man über das nicht mehr reden muss. Ja. Ich glaub, das ist schon der Punkt. Übrigens, der Podcast heißt Zeit ohne Ende, also wir haben genug Zeit.
Ah, schön. Das darf man mir nicht sagen. Wenn ich einmal angefixt bin mit dem Thema, uiuiuiui, ja, gut.
Ja, nee. Thomas?
Nee, ich habe keine Fragen mehr. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich wusste nicht zuerst, was auf mich zukommt. Aber ich bin immer sehr offen für solche Themen, weil ich befasse mich auch ab und zu mal mit meinem Tod in Anführungszeichen, nicht im Negativen, aber man denkt halt darüber nach. Und das ist doch nichts Schlechtes.
Ja.
Man kann einfach
für die anderen wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Ja. Nee, wunderbar, dass du zu Gast warst. Und ja, bin gespannt, ob sich da jemand meldet. Bei dir oder was auch immer. Also ich fand es sehr, 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 sehr erleuchtend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war so schön erfrischend, also fand ich schön. Du machst das ja auch zum ersten Mal sowas, ne? Und Hut ab dafür. Also da freue ich mich drüber. Ne? Aber vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwie.
Wie auch immer, ne?
Genau.
Ja, dann. Ne? Sehr gut. Vielen Dank.
Danke, danke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.